Ich sage, okay, wenn ich alles aufgebe, dann richtig. Weil ich bin immer so, wenn, dann ganz, nie halb. Mhm. Von daher war der Weg auf jeden Fall definitiv zu kurz. Und dann habe ich das immer wieder Freunden erzählt und habe mich so ein bisschen umgehört. Und dann hat irgendwann eine Freundin, da waren wir im Restaurant, weiß ich noch wie heute, und dann hat sie erzählt, naja, da gab es auch diesen einen Film. Ich sage, welchen denn? Ja, Wild, der große Trip.
Ah,
mit Heath Leatherspoon. Ja, so, ja, was war denn das für ein Weg? Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die einen ziemlich langen Wanderweg gelaufen.
Okay.
Irgendwo in Amerika.
Ja,
und dann habe ich mich einen Tag später darauf auf den Weg gemacht und das Internet durchforstet und herausgefunden, dass das der Pacific Crest Trail war.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist all of you. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann. Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
Schon schön.
Jawohl. So, guten Morgen. Wir sitzen am Samstagvormittag hier, also wundervoll. Ich bin wieder gesegnet. Ich freue mich, dass du, liebe Eva, Zeit hast, heute am Samstagmorgen hier zu mir in die Küche zu kommen. Und ich freue mich jetzt schon seit Tagen, weil du so eine wundervolle Geschichte hast. Wir haben uns vor ein paar Wochen bei Christiane auf dem Brunch, saßen wir nebeneinander. Und kam logischerweise ins Gespräch und erst habe ich, glaube ich, relativ viel erzählt und dann habe ich natürlich irgendwann gesagt, so Mädchen, jetzt pack mal deinen Koffer aus. Und dann ging es echt los und das hat mich stark beeindruckt.
Wie schön.
Und das ist der Grund, warum wir beide jetzt uns heute getroffen haben, weil ich deine bisherige Geschichte, du bist relativ jung, würde ich jetzt sagen, ne? Hast du eben gesagt, 34, 35?
34,
ja. Ja, so, man muss sich ja nicht vergleichen, ne? Mit 34 hatte ich irgendwie zwei kleine Kinder und habe irgendwie, war ganz
auch
woanders
schon viel geleistet.
Unterwegs, auch schon alles total toll. Aber wir kamen ins Gespräch, weil, oder das, was mich natürlich total gepackt hat, war, dass du vor ein paar Jahren, das erzählst du jetzt gleich, den Pacific Trail gegangen bist und du erzählst gleich ein bisschen mehr, aber ich sage jetzt mal einmal so allgemein. Ich hatte, also ich glaube ja nie an den Zufall. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Doku gesehen von einem Ehepaar, Tick älter als ich, die mit zwei Pferden und einem Hund diesen Pacific Trail gegangen sind. Bevor ich das gesehen habe, wusste ich gar nichts davon, dass es das gibt oder was das ist oder was da passiert oder was da auch nicht passiert. Und das hat mich schon so gepackt, diese Doku zu sehen. Und dann sitze ich ein paar Wochen später neben dir und du erzählst mir, dass du kurz mal, und natürlich nicht kurz mal, diesen Pacific Trail gegangen bist. Und vielleicht fangen wir auch da direkt an, dass du einmal einen Einblick gibst, was das überhaupt ist. Und dann kommen wir, glaube ich, dazu, wann es dich dahin gezogen hat.
Yes, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Also vielen, vielen Dank am Samstagmorgen einfach mal ein ganz, ganz anderes Wochenende zu starten.
Ja, das stimmt.
Ja, also der Pacific Crest Trail, das ist ein Wanderweg, ein Fernwanderweg in Amerika. Der geht von Mexiko-Grenze bis Kanada-Grenze, also wirklich von Kalifornien, Oregon, Washington, einmal durch alle drei Staaten durch und ist in Summe 4200 Kilometer lang. Also eine Strecke, die man in 5 Monaten eigentlich gehen muss, 5 bis 6 Monate gehen muss, weil durch die Wetterbedingungen ist er sonst nicht wanderbar. Dadurch, dass du in der Wüste startest und im Schnee ankommst oben, hast du tatsächlich dann auch wirklich nur diese kurze Zeitspanne.
Okay, dann könntest du nicht andersrum machen?
Kann man auch andersrum gehen.
Aber es ist ja gleich in grün.
Es ist gleich in grün, genau. Und da ist es halt auch ein bisschen tricky mit den Wetterlagen tatsächlich, weil dann muss man ein bisschen darauf aufpassen, dass man dann nicht nachher im komplett Schnee landet oder nur in Regen durch die Gegend geht. Mhm. Genau.
So, okay, gut. Und den kann man ja machen, wie man will. Wie gesagt, ich sah das mit 2 Pferden und einem Hund und das hat mich natürlich total fasziniert. Manchmal war es also sozusagen ein bisschen einfacher mit den Pferden, weil die natürlich die Lasten auch tragen oder auch mal die Personen. Zwischendurch wurde der Hund auch getragen. Und auf der anderen Seite war es auch beschwerlich, weil die manchmal solche Umwege machen mussten, weil eben zwischendurch geht es halt so gar nicht weiter, weil irgendwelche Bäume umgefallen sind und dann kommst du da nicht weiter. Und da würde ich fast denken, dass es für Menschen ein bisschen einfacher wäre.
Würde ich auch so sagen. Also alle Pferde, alle Lamas, Alpakas, die ich getroffen habe, habe ich gedacht, krass, also ich glaube, ich habe es ein bisschen einfacher zu gehen, weil ich einfach mal über, also mich ducken kann und über Stock und Stein laufen kann. Dann habe ich aber Esel getroffen mit Cowboys. Und da habe ich verstanden, diese Packesel, die wissen es, wie es geht.
Das stimmt.
Aber ich glaube, sobald du mit Pferd und Hund gehst, hast du auf jeden Fall viel Arbeit, Bäume abzusägen, neue Wege zu finden. Du kommst nicht über die Flüsse rüber, wenn sie wirklich tief liegen. Also da hast du, glaube ich, in Summe eine ganz andere Herausforderung.
Aber wieso kommst du mit dem Pferd durch den Fluss?
Wenn du mehrere hast und die reißend sind, also wenn du wirklich Stromschnellen drin hast und die Pferde das auch nicht ganz gewohnt sind, dann, also wir müssen halt manchmal Menschenketten haben wir bilden müssen, damit wir rüberkommen. Bei Pferden weiß ich nicht und mit Hund ist das halt schon eine andere Herausforderung auf jeden Fall.
Das stimmt. Dann gehen wir da mal hin, wo dich das erste Mal erreicht hat, dass du das irgendwo gesehen, gehört hast. Und war dann sofort der Moment, okay, alles klar, mache ich auch?
Die Geschichte war ein bisschen anders. Also ich hatte ganz damals einmal den Jakobsweg hier Habe Kerkeling, das Buch gelesen. Und dann habe ich gedacht, interessant, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Dann habe ich ganz normal gelebt, habe einen ganz normalen Job gehabt und habe gemerkt, irgendwie passe ich hier nicht rein. Und eigentlich komme ich nur zur Ruhe oder mal ein bisschen, genieße das Leben ein bisschen mehr, sobald ich spazieren gehen war. Und dann habe ich gedacht, irgendwie so ein Wanderweg ist gar nicht so schlecht, aber Jakobsweg auf gar keinen Fall, weil er hat auch viel von Straßen erzählt, dass du wirklich immer an den Orten bist, dass es auch wirklich eine kurze Zeitspanne ist von einem Monat. Ich dachte, okay, wenn ich alles aufgebe, dann richtig. Weil ich bin immer so, wenn dann ganz die halb. Von daher war der Weg auf jeden Fall definitiv zu kurz. Und dann habe ich das immer wieder Freunden erzählt und habe mich so ein bisschen umgehört. Und dann hat irgendwann eine Freundin, da waren wir im Restaurant, weiß ich noch wie heute. Und dann hat sie erzählt, da gab es doch diesen einen Film. Ich sage, welchen denn? Ja, Wild, der große Trip. Matthias Leatherspoon. Ja, so, ja, was war denn das für ein Weg? Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die einen ziemlich langen Wanderweg gelaufen. Irgendwo in Amerika. Ja, und dann habe ich mich einen Tag später darauf auf den Weg gemacht und das Internet durchforstet und herausgefunden, dass das der Pacific Crest Trail war. Dann habe ich aber gedacht, ich habe absolut gar keine Erfahrung mit Wildnis. Ich war noch nie richtig wandern, ich war noch nie in den Bergen, ich habe noch nie richtig Outdoor gecampt oder irgendetwas, also gar keine Erfahrung. Dann habe ich erstmal ein paar Leute gesucht online, der diesen Weg schon gewandert ist und habe ein paar Leute angeschrieben, ob das überhaupt möglich ist, wenn man gar keine Erfahrung hat und wann man dann am spätesten starten sollte, weil ich hatte auch noch eine Abschlussprüfung von einem Nebenstudium, was ich noch gemacht hatte. dass das alles noch irgendwie reinpasste. Und dann haben sie auch gesagt, ja, es ist, also zeitlich wird das dann knapp, du musst halt ein bisschen schneller sein. Mhm. Weil ich dann im Mai ja starten konnte, statt Mitte April, wo man eigentlich starten sollte. Mhm. Hat dann aber alles funktioniert. Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht noch andersrum. Also so wie ich von Kanada losläufst, dass dann, nee, wenn dann richtig. Also wenn dann alle starten in Mexiko, also starte ich auch in Mexiko. Mhm. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, wird schon passen. Mhm. Krieg schon hin.
Okay, aber dann, wie viel Zeit war von dem Moment bis zu deinem Abflug?
Ein Jahr.
Ja.
Ungefähr eins, anderthalb Jahre.
Also du hast das jetzt
ich
nicht
glaube,
aus dem
so,
Handgelenk gemacht
nee, absolut
und irgendwie
nicht.
Gedacht, kauf mir jetzt ein Zelt und dann fliege ich also
geht auch gar
Woche.
Nicht. Also ich glaube, anderthalb Jahre vorher war dann klar, okay, dass es das wird, also welcher Weg es wird. Und dann war wirklich, okay, was muss da bis dahin alles gemacht werden? Mhm. Darunter fällt neben Visum, neben eigentlich so das ganze Equipment kaufen, erstmal die Recherche, was braucht man? Dadurch, dass ich ja mit null gestartet bin, hatte ich eigentlich auch das Glück, dass ich alles auf Leichtgewicht auslegen konnte, weil du wanderst ja sehr lange. Also du hast ja jetzt nicht so eine Bergtour, wie es hier in den Alpen ist, wo du halt von Hütte zu Hütte wanderst, sondern du hast wirklich Zeit, Schlafsack, Essen, alles dabei. Und jedes
Wasser auch.
Wasser essen, ja, genau.
Das ist ein großes
Wasser
Thema,
ist
ne?
Ein großes Thema.
Alleine Stunde
schwimmen. Hatte in der Wüste, ja. Genau, und jetzt hast du das Ding, das, also man sagt immer ungefähr so 100, naja, ein Kilo mehr auf dem Rücken ist wie, ein Kilo mehr auf dem Rücken ist wie 100 Gramm mehr am Schuh. Naja, auf jeden Fall ist es extrem.
Ja, ja, ja.
Also du musst wirklich auf jede
exponentielle
Scheiße, ja. Korrekt. Mhm. Also du musst auf jeden Fall auf jedes Gramm achten oder solltest oder möglicherweise, weil du es sind halt pure Schmerzen, die du sonst hast, einfach auf diese Distanz und diese Länge. Mhm. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und dann habe ich irgendwann durch unzählige Recherchen, ich bin irgendwann nicht mehr durchgestiegen und habe ich einfach irgendwann von einer, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie heißt, die hat einen Blog über den Trail geschrieben, hatte dann ihre Liste veröffentlicht, was sie alles mitgehabt hat und dann habe ich diese Liste genommen, einfach genau das gekauft. War geil.
Okay, wow. Und hast du Kontakt dann mit der gehabt?
Nee, hatte ich nicht, tatsächlich. Ah, okay. Ich habe wirklich nur ihre Liste genommen und habe gesagt, geil, dass, also auf dem Trail hat sich alles erprobt. Also ich habe dann nochmal gut aussortiert, weil dann kommt dann natürlich das eine oder andere noch dazu. Hm. Dann habe ich auch mich nochmal im Fitnessstudio angemeldet, dass ich halt fitter werde. Hm. Hatte da dann auch noch ich habe dann Boxen gestartet, vorher schon, aber dann hatte ich dann einen Boxtrainer, der auch, der ist Engländer und hat in der Navy da, glaube ich, gearbeitet. Hm. Oder Militär und dann hatte ich da auch nochmal gefragt, oh, das ist meine Liste, gibt das Sinn? Hm. Was soll ich noch machen? Und dann hatte ich auch noch von einem Freund die Schwester. Die ist auch Fernwanderwege gelaufen. Und die hat mich dann auch nochmal zur Rate gezogen. Auch nochmal so, okay, was soll ich nochmal beachten? Was soll ich nochmal besorgen? Die hat mir dann noch so kleine Hacks mitgegeben, so Zelt-Tapes oder sowas. Mhm. Weil die Zelte zum Beispiel Löcher kriegen oder sowas.
Mhm, okay.
Das ist super hilfreich, wenn es regnet.
Ja. Sag einmal, lass uns kurz abbiegen beim Boxen, weil ich ja auch da eine große Freundin bin und immer mehr Gäste an meinem Mikro habe, vor allem Frauen, die das Boxen für sich entdecken, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also weißt du noch, warum du ausgerechnet zum Boxen gegangen bist? Weil du hättest ja auch sonst was machen können. Es gibt ja tausend Wege.
Stimmt. Ich habe, seit ich Kind bin, mit Judo gestartet, dann habe ich Jiu-Jitsu gemacht, European Crossfighting und das war immer nicht richtig. Es war immer so dieses Technik, ganz viel Technik, aber nichts, was du wirklich auf der Straße mal umsetzt, also wo du mal wirklich Kraft rauslassen kannst. Und ich habe immer so einen Kraftsport gesucht, wo ich mal wirklich Energie rauslassen kann. Mhm. Wenn du dann aber die ganze Zeit nur auf Technik basiert bist und bloß vorsichtig sein musst, dass du den anderen halt nicht falsch anfasst, war das halt immer so halbgar, also ging schon in die Richtung, aber war nicht richtig. Das Problem ist aber, damals war das ja für Frauen gar nicht ausgelegt, diese ganze Sportart. Ich glaube, ich habe meine Ritze geboxt, da die Maria, das ist eine Schwedin, die ist mittlerweile Weltmeisterin und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Dazu gibt es, glaube ich, auch einen Netflix-Film und die hat so viele Herausforderungen gehabt, weil sie einfach eine Frau war, weil Boxen gab es halt einfach nicht für Frauen.
Okay, also nochmal für die Nicht-Hamburger, die zuhören. Was ist die Ritze?
Die Ritze ist eine uralt eingesessene Barkneipe, wo, glaube ich, der Boxkeller die Urgesteine des Boxens hervorgebracht hat.
Genau, und da bist du dann auch direkt hin.
Richtig.
Wenn schon, denn schon. Du bist schon so ein Typ, wenn ich das mache, mache ich. Also das, was du machst, machst du richtig, ne?
Ja,
halbe
richtig.
Sachen
und
ziehst
auch durch. Ich glaube, das ist halt auch so, also Pro und Contra. Gibt auch manche Momente, wo man nicht durchziehen sollte, aber ja, doch. Das, wenn ich einen Plan habe, dann ziehe ich den auch durch.
Okay, gut. Und das Boxen hat dir dann was, also womit hat dich das gefüttert?
Also auf jeden Fall, dass ich Kraft aufgebaut habe, dass man halt Selbstbewusstsein bekommen hat zusätzlich noch. Und auch ich hatte halt das unglaubliche Glück, dass ich meinen Boxtrainer hatte, der mich quasi schon im Privattraining ein bisschen unterrichtet hat, weil ich das einzige Mädel war.
Ja. Yeah.
Und genau, dann haben wir echt 4 Tage die Woche auch richtig aufgebaut, also dass ich dann wirklich auch sportlich an den Trail gehen konnte. Das war schon von Vorteil. Also es bringt viel mit und Boxen hat sich, als ich das dann gemacht habe, habe ich verstanden, was es heißt. Das ist halt nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer, ganz großes Thema.
Ja.
Und spielst Schach und Boxen, Schach und Tanzen gleichzeitig. Weil du musst gleichzeitig beweglich sein, aber gleichzeitig auch irgendwie verstehen, okay, wenn er das macht, mache ich das, und wenn er das macht, mache ich das.
Ja. Ja, ja.
Also das ist halt kopfmäßig unglaublich viel, das alles zu retournieren. Oh, das ist
Vor allen Dingen in den Körper umzusetzen.
Oh ja.
So. Und dann kommen, finde ich, jetzt aus weiblicher Perspektive, und da rede ich natürlich von mir selber, kommen auch so fiese Glaubenssätze, die ja wirklich zellulär über Jahrhunderte sind. Hast du das auch? Also dieses, wir dürfen uns nicht wehren oder wir können uns nicht wehren. Ich habe das auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, sorry, wenn ihr das jetzt schon 10 Mal gehört habt, aber ich habe mich lange bei den ersten Schlägen, die ich verteilt habe, entschuldigt.
Ja. Ja, dieses Entschuldigen, das ist haben wir irgendwie mitbekommen.
Mhm.
Ich hatte das Glück, dass ich ein sehr gutes Elternhaus habe. Meine Mutter hat uns da sehr selbstbewusst erzogen.
Okay. Von daher
hatte ich
also, dass Wehren in Ordnung ist.
Dass Wehren in Ordnung ist und dass ich auf mich aufpassen muss.
Sehr gut.
Das ist ganz gut, aber nett und freundlich dabei bleiben. Und dieses nett und freundlich dabei bleiben, das muss ich noch ein bisschen abtrainieren. Aber das hat sie mir auch sehr, sehr eingebläut, weil ich bin eher ein freches Kind gewesen.
Okay.
Von daher durfte ich das da wieder ein bisschen rausholen.
Sehr gut. Und wie leicht ging das oder wie schwer? Also ich bin da auch schon in Tränen dann gelandet, nämlich.
Ja, doch. Also ich bin da, glaube ich, recht radikal auch. Ja, also.
Aber du kannst das auch.
Ich kann auch gut austeilen, ja.
Ja, und das sagt dir auch was. Also was ich jetzt versuche zu beschreiben, ist dir nicht fern sozusagen.
Nee.
Okay,
wundervoll. Nee, das nicht. Also Glaubenssätze hat man irgendwie immer in sich drin. Die habe ich dann nach und nach tatsächlich auch einfach, dadurch, dass ich mir die Challenge und immer auf Extrem gehe, halt irgendwann ausgetrieben. Dann, also die Glaubenssätze, die man jetzt, glaube ich, so, ich war im Dezember noch auf so einem Event, wo dann auch alle Frauen ihre Glaubenssätze rausholen durften. Ich dachte, okay, passt alles irgendwie nicht. Ich bin da irgendwie bei allen raus.
Sehr gut.
Aber du hattest schon so viel durch hab.
Ja, aber du konntest, hattest noch eine Erinnerung.
Ja,
bei dem, was sie alles gesagt
haben.
Also ich darf das nicht und ich muss brav sein und ich muss hübsch sein. Und
Richtig.
Was da, sag mal ein paar, welche waren da so?
Oh, weiß ich gar nicht mehr.
Also dann lassen wir sie, auch gut. Ja, schön, genau, muss man alles wieder hochholen.
Einige.
Okay, gut, also jetzt sind wir kurz beim Boxen abgebogen und wir gehen aber zurück zu dem, dass du dann in die Planung gegangen bist. Hattest du da parallel noch einen Job?
Ich hatte parallel noch einen Job, genau. Ich habe auch ein Fernstudium noch nebenbei gemacht, neben dem Job. Und dann kam halt noch die Orga für den Trail dazu.
Mhm.
Genau, war ein bisschen viel. Mhm. Das Jahr war ein bisschen intensiv.
Mhm.
Aber ich hatte halt, ja, im Endeffekt Glück, sage ich mir so.
Ja.
Also es war wirklich ein Jahr sparen, alles zur Seite legen, alles verkaufen, Flüge buchen, nach Frankfurt fahren, um sein Visum zu kriegen und wirklich ist es auch ein Visum zu bekommen, für 6 Monate nach Amerika zu gehen, ist gar nicht so leicht. Ich habe mir da, weil viele gesagt haben, nee, absolut nicht möglich und dann musst du das aufpassen und auf das aufpassen und dann im Endeffekt war es eine 2-Minuten-Geschichte.
Ach wirklich, okay. Aber es gibt eben andere mit anderen Erfahrungen.
Richtig, genau. Du brauchst ja gute Gründe, um so ein Visum zu bekommen. Das ist tatsächlich auch ein B1-Visum, heißt das, dass du wirklich alle 10 Jahre, also für ganze 10 Jahre, dass du mal ein halbes Jahr im Land bleiben darfst, einmal kurz rausgehen und wieder ein halbes Jahr rein darfst für 10 Jahre. Also es ist halt auch ein sehr wertvolles Visum, das kriegt man nicht einfach so, aber der gute Mann hat direkt verstanden, was der Pacific Crest Trail ist und dann war das. Ich hatte nämlich mit Unterlagen und Kontoauszügen und Buch und was auch immer, damit ich dem gegenüber irgendwie klar machen konnte, was ich da will.
Ja.
Ja, hat aber easy geklappt.
Sehr gut.
Genau, da musstest du noch eine Feuer-Permission haben, dass du Feuer machen darfst. Dann musstest
aber
du
die
auch noch einen
in
Test
Amerika.
Machen. Nee, das musstest du online machen.
Ah, okay.
Also das ist explizit für diesen Trail gedacht. Weil das
ja, aber das erklär mal ganz kurz. Also das was kannst du denn da online bestätigen?
15 Fragen, dass man Feuer löschen sollte, wenn man geht, dass man, wie man Feuer löscht,
so,
also Wasser.
Okay.
Also nicht nur Wasser, sondern auch Sand draufstreuen. Genau, dass man aufpassen soll. Also random Fragen gibt absolut keinen Sinn, aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen... Der Trail ist halt nach und nach sehr überlaufen. Ich glaube, in meiner Klasse waren 6.000 Leute, die gestartet sind.
Oh,
jetzt darfst du aber mal raten, wie viele Leute ankommen. Das ist immer sehr spannend.
Von 6.000, die gestartet sind?
Mhm.
Ich hätte jetzt 280 gesagt.
178.
Okay, gar nicht falsch.
Wow. Und die haben den gesamten Trail gelaufen, von Anfang bis Ende. Mehr waren das nicht. Und das ist halt auch, da versteht man, wie viele Leute starten. Viele brechen nach den ersten 4 Tagen oder den ersten Tagen ab, die anderen nach 2 Wochen. Und dann gibt es nochmal einen großen Schwung, der bei der Hälfte dann wirklich abbricht. Genau. Also hört sich immer viel an. Man braucht auch, das ist noch ein weiterer Punkt, den man vorher organisieren muss, man braucht eine Permission, dass man startet und dann wirklich an welchem Tag. Weil es dürfen am Tag 50 Leute starten, damit das nicht alles so überrannt wird. Genau, und da musste ich dann mitten in der Nacht dann aufstehen, weil es ja amerikanische Zeiten sind. Genau, also man braucht schon einige Unterlagen. Das ist nicht mal eben so, ich gehe jetzt einen Wanderweg und fahre da mal kurz rüber und dann laufe ich den mal. Weil ich muss dann ja auch noch organisieren, wo ich dann die ersten Tage bleibe. Da gibt es Scott und Frodo. Die gibt es noch, es sind ist ein Pärchen.
Mhm.
Die haben sich zur Aufgabe gemacht, alle PCT-Hiker bei sich aufzunehmen und dass die ersten Tage ihre Pakete packen können und erstmal ankommen können, gerade von Übersee, um dann zu starten. Und die auch mit den Nachbarn haben sie wirklich so ein, es ist schon fast ein Unternehmen gewesen, dass die alle da zum Start gekarrt haben, weil die waren in San Diego und du musst aber nach Campo fahren. Das ist auch nochmal eine Stunde entfernt.
Okay, so wie so ein Basecamp.
Ja, richtig,
das
genau.
Zauberhaft. Okay, aber das hast du bezahlt auch?
Nee, das ist alles umsonst gewesen. Also die haben von Spenden gelebt, aber die Amerikaner sind so verrückt, die hypen dich in den Himmel, dass du mehr als eine Meile gelaufen bist.
Hm. Naja gut, das ist
und
das Konzept da, ne?
Nehmen dich auf, ja, genau. Und das auch alles umsonst. Also das ist, deswegen, ich habe Amerika auf eine Art und Weise kennengelernt, das kriegt man, glaube ich, sonst nicht mit. Also so eine freundliche, intensive Art und Weise. Wahnsinn.
Voll schön, okay. Gut, wir bleiben nochmal bei dem, wie du dich vorbereitet hast, weil ich finde, das ist immer leicht gesagt, so in 3 Sätzen, ich hatte ganz viel Glück und dann habe ich mich darum gekümmert, habe ich alles ein bisschen parallel gemacht. Hast du irgendwann mal Angst gehabt? Vor allen Dingen, bevor es losgegangen ist, weil das, wie es dann losgegangen ist, ist ja nochmal die andere Veranstaltung.
Ich glaube, die größte Challenge war, das meiner Mutter zu sagen.
Aha.
Das habe ich dann irgendwann auch so weit rausgezögert. Das ist dann wirklich so, okay, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr.
Ja.
Ich glaube, das war so die größte Challenge, aber ich hatte nie Angst, weil ich glaube, ich bin halt eher so ein Typ, ab dem Moment, wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht, oder die Bären kommen ja und Schlangen gibt es da ja auch und dann wirst du ja gefressen. Ich sage, ach so, ja, gerade deswegen gehe ich ja jetzt. So, also da bin ich eher so, okay, wenn du mir sagst, ich kann es nicht, dann mache ich erst recht, damit ich zeigen kann, dass ich es kann. Also es waren wirklich, jeder hat mich für bescheuert gehalten, glaube ich.
Wirklich?
So. Ja. Also es war.
Aber ich meine, du bist ja jetzt nicht die Erste, die das gemacht hat.
Ja, aber aus meiner Umgebung schon.
Naja.
Also so, also erstmal so weit wegzureisen, um dann einen Wanderweg zu gehen, weil es kann sich auch, glaube ich, in einer Zivilisation keiner vorstellen, was Wildnis heißt. Und dann ist es so, oh Gott, da sind ja Bären, da ist ja gefressen.
Genau, und die kennen wir nur aus dem Zoo.
Richtig, genau.
So. Oder irgendwelche schlimmen Stories.
Genau.
Okay, also. Und was hat deine Mutter dann gesagt?
Die hat sich dann erstmal hingesetzt und ganz viele Trails in Europa rausgesucht, damit ich nicht so weit weggehe, damit sie dahin kann, um mich zu retten. Also richtig süß. Und sie hat mit Natur, Outdoor gar keine Erfahrung und gar keinen Sinn und hat sich dann erstmal wirklich hingesetzt und dann in Norwegen, in Schweden und welche Wege rausgesucht. Und ich so, ja, aber da ist auch ein Weg und mach doch den. Hm.
Nee. Aber wenn sie dich kennt, und das tut sie ja eigentlich,
richtig,
hätte sich das sparen können. Also sag ich jetzt mal so.
Korrekt, aber man versucht ja alles, um das Kind zu halten.
Ja. Und die Sorge um ein Kind kann einen ja zu Höchstleistungen bewegen.
Hat es auch, glaube ich, nicht leicht gehabt in dem gesamten halben Jahr.
Nee, das
durfte sich viele Geschichten anhören und konnte halt nicht helfen. Das ist, glaube ich, so dieses...
Die Ohnmacht.
Die Ohnmacht, dass man nicht rüberfahren kann und helfen kann, die Sprache nicht kennt, die Menschen nicht kennt, nicht weiß, wo das Kind wirklich ist. Also ist so...
Na, eine schöne Loslassübung.
Ja, korrekt. Ja,
also die haben wir als Eltern, also als Mutter fängt die im Kreißsaal an und hört auf, wenn der eigene Deckel zugeht.
Okay. Das ist richtig.
Aber gut, also deine Mutter hast du dann irgendwann, hat die aufgehört, Alternativen zu suchen.
Ja.
Und selbst deine ganzen Freunde und so, die haben alle dir eher das Gefühl gegeben, was für ein Gefühl gegeben?
Also Freunde waren tatsächlich so, machst du halt. Also
so.
Die wissen halt, wenn ich einen Plan habe, dann ziehe ich das auch durch, dann mache ich das halt auch. Also die sind da eher so. Verwandtschaft war tatsächlich eher so, war Rente, das heißt nicht in die Rente ein. Und dann hast
das
du
ist
ja
das Argument.
Gefährlich. Und also so viele Punkte, die halt dazukommen, so auch Deutschgedanke, es ist nicht sicher.
Natürlich ist es nicht sicher, ja, genau. Und die Rente ist das Thema. Okay, das
ja,
ist
dadurch, dass man dann halt nicht arbeitet, wie machst du das mit der Rente dann?
Ja, ist ja krass.
Kannst ja nicht einfach aussteigen. Und aus unserem alten System, wo wir alle strugglen, aussteigen, das geht ja nicht.
Nee, das geht nicht, weil uns das ja hält. Also sonst hält uns ja nichts, aber...
Korrekt, genau.
Okay. Also ich weiß, meine Mutter würde... durchdrehen, weil sie sagen würde, du wirst da auf jeden Fall, also spätestens in Nacht 1, überfallen.
Ja.
Also von Männern.
Ich glaube, dadurch, dass ich geboxt habe und dadurch groß und auch recht präsent ist, ich glaube, kann ich mir gut vorstellen, dass es, ich habe es direkt gehört, aber ich kann es mir vorstellen, dass es bei vielen auch angekommen ist. Mhm. Also das ist tatsächlich einer der Fragen bei fremden Menschen, die mir das erste fragen, wie ist das denn überhaupt sicher für dich als Frau? Aber ich glaube so, der Umkreis, in meinem Umkreis, die wissen schon, kann sich schon wehren. Die kriegt das schon hin.
Ja, das auch. Und wie hoch ist tatsächlich die Chance, dass einem da was passiert? Und was vergibt man sich alles oder was erlebt man alles nicht Wundervolles?
Mhm.
Nur weil man sozusagen dieser Angst für diesen extrem seltenen Fall die größere Aufmerksamkeit gegeben hat.
Ja.
Also man muss es ja irgendwie so rumsehen.
Ja.
So würde ich es zumindest. Aber.
Ja.
Okay, also und irgendwann hattest du deine, wie viel Kilo hattest du?
Ich hatte am Anfang, ich glaube, 15 Kilo Grundgewicht. Also Grundgewicht heißt Basis ohne Essen, ohne Trinken.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann nochmal richtig radikal aussortiert und war bei 8 Kilo, glaube ich, am Schluss, so 7, 8.
Aber bei 15 hätte ich jetzt auch gesagt, finde ich jetzt, also erstmal gefühlt viel.
Ist auch viel. Vor allen Dingen kommt ja Essen und Trinken drauf, das heißt, du läufst mit 20 Kilo los. Das
Wahnsinn.
Ist eine Menge.
Wahnsinn.
Deswegen nach Tag 4 war dann, glaube ich, so die Hälfte erstmal raus.
Ach so, okay.
Also der Trail ist so, dass du... du läufst halt schon für dich, aber du triffst ja viele Menschen und dann hast du immer so Basecamps dazwischen. So in den ersten 4 Tagen oder nach dem 4. Tag war dann, und ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß.
Mhm.
Und da gibt's Hikerboxen und da können alle Hiker ihre Sachen reinpacken, die sie nicht mehr brauchen. Dann kann sich der nächste Hiker nämlich die Sachen rauspicken, die er braucht. Und dann ist das halt so ein Shared-System, ohne die Leute zu kennen. Super hilfreich, weil alle an den gleichen Orten immer landen.
Ach, stark.
Richtig gut. Genau, entsprechend waren die Hikerboxen ab Tag 4 sehr voll.
Ach, lustig.
Weil jeder versucht hat, so viel wie möglich wegzubringen, weil es ist wirklich, also die ersten Tage sind einfach purer Schmerz, weil du bist ja nichts gewohnt. Also weder auf dem Boden schlafen, noch die Kälte nachts, noch das Gewicht auf dem Rücken, noch das lange Laufen. Die Schuhe müssen erstmal eingelaufen werden.
Aber also, hast du deine Schuhe nicht eingelaufen vorher?
Ich hatte Trailrunners an
ja.
und die habe ich eingelaufen, aber natürlich nicht auf...
Stock und
vier
Stein.
Tage, 20 Meilen. Sondern eher, das war auch noch meine Vorbereitung zusätzlich. Mhm. Ich lebe im Flachland und da habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt diese von Vechta bis Lohne, da komme ich nämlich her, wenn ich das nicht schaffe, das sind 10 Kilometer, 15 Kilometer zu laufen. Wenn ich das schon auf dem Flachland nicht schaffe in den nächsten paar Stunden, dann brauche ich gar nicht antreten. So, habe ich locker geschafft, also war das okay.
Ja.
Und dann habe ich, aber sobald du halt auf dem Trail bist, da hast du ja Stock und Stein und hoch und runter und Wüste, denkt man so, ja, ist ja nur gerade. Nee, da hast du jeden Tag eine absolut interessante neue Welt entdeckt, jeden einzelnen Tag. Und hoch und runter und rauf und runter und Stein hier und da über einen Baum und herrlich.
Und woran hast du dich orientiert?
Ja, das war einer der Gründe, warum ich mich für den Pacific Crest Trail entschieden habe, weil ich gesagt habe, ich habe absolut gar keinen Orientierungssinn und ich brauche...
Dass ich jetzt allein habe, das ist ja geil.
Ja, ich brauche Schilder, die mir zeigen, wo ich lang muss. So, dann habe ich diesen Weg und dann gesagt, okay, das ist ja bekannter, da kann ich ja dann nach Schildern laufen, besser als vielleicht Schweden oder so, wo du halt wirklich im Nichts bist. Ja, war nicht so.
Also es gab gar keine Schilder?
Es gab teilweise Schilder, in der Wüste noch relativ gut besiedelt, weil so viele Leute da waren, danach nicht mehr.
Ja.
Oder wenig und dann auch mal in die falsche Richtung. Dann habe ich nämlich relativ zeitig auch verstanden, es gibt eine App, Gathook hieß die, heißt es glaube ich anders und da ist dieser Trail drauf, dass du wirklich auch weißt, wo finde ich Wasser, also eine Wasserquelle.
Aber das hast du erst auf dem Weg festgestellt?
Ich wusste, dass es vorher schon ist, ich habe das auch runtergeladen, aber ich wusste nicht, dass man durch eine ganze Karte kaufen muss und wie das Ganze funktioniert und wie das so funktioniert auch mit den Kommentaren, weil du schreibst zu den Wasserquellen, also schreibt jeder dann nachher rein, sobald er Internet hat, ob der läuft oder nicht.
Ja,
also,
das sage ich nämlich auch in der Doku, dass das nicht, nur weil da steht Wasserstelle, heißt noch lange nicht, dass da auch Wasser kommt.
Richtig, genau. Oder ob es versiegt ist oder ob da zu viele Leute Feuer waren. Genau, und dann habe ich erst mit zwei Mädels bin ich losgetigert mit einer Französin und einer Engländerin und die haben mir dann gezeigt, wie das alles so funktioniert und die waren auch schon autoaffin. Entsprechend waren sie auch viel zu schnell und dann habe ich so nach Tag 4 gesagt, okay, es bringt nichts. Wenn ihr die ganze Zeit eine Stunde auf mich warten müsst, dann weiterlaufen möchte und ich brauche mal kurz eine Pause, dann haut das nicht hin. Deswegen habe ich dann im Tag 4 dann versucht, verzweifelt eine Karte zu kaufen, dass ich da dann eine App habe und danach laufen kann. Und das ist halt der einzig hilfreiche Punkt, wo du dann weißt, wo bin ich, wo ist Wasser, wo muss ich lang. Weil du hast so oft Steinwüsten oder so, wo du dann wirklich... Wenn du nicht geradeaus läufst, kannst du in alle Richtungen laufen und verläufst du dich komplett.
Okay, also das ist oldschool, dass du mit einer Karte dich dann orientierst.
Ja, das ist dann die App. Also du läufst dann schon mit Handy.
Genau. Ah, ich dachte, du faltest das Ding auseinander.
Nee, leider nicht. Also es hatte einer, der hat dann sich die Karte ausgedruckt, der hatte aber ein ganzes Buch dabei. Und da du ja auf jedes Gramm achtest, hast du kein Buch dabei.
Gut, aber das heißt, wenn du Netz hast... Dann lädst du dir was runter, machst Screenshots, bla 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 und hoffst dann, dass es irgendwie...
Genau, dann weiß man nicht per GPS, wo du bist. Kannst, also der Witz ist, du hast ja kein Internet, du hast ja nichts. Das heißt, du weißt, wo du bist, aber kein anderer kann sehen, wo du bist. Das heißt, das spiegelt ja nicht nach draußen. Ja.
Genau. Wann warst du denn das erste Mal gefühlt alleine?
Ganz, ganz alleine war ich ab Oregon. Das waren noch 2 Monate ungefähr. Da habe ich mich mit einer Freundin quasi abgesetzt. Also wir sind, anders erklärbar, wir sind bis, also Kalifornien bis zu Sierra gelaufen. Und dann kommen da die höchsten Berge. Und da ist immer so... Die Frage, läuft man dahin, also darüber? Und wir hatten das schneereichste Jahr, entsprechend waren die ganzen Berge noch voller Schnee. Und wenn der Schnee schmilzt, hast du reißende Flüsse, wo du rüber musst. Und dann hatte ich aber eine Truppe, wo ich dachte, okay, die kann ich mich nicht so ganz verlassen. Ich skippe diesen Part und laufe erst Oregon weiter und dann Washington hoch. Und dann komme ich irgendwann später wieder zurück, wenn das alles sich beruhigt hat.
Ach so.
Dann bin ich mit Katie, einer Tschechin, dann hochgefahren und bin dann in Oregon weitergelaufen. Und die hat aber dann nach einer Woche abbrechen müssen, weil die eine Hüftinfektion hatte.
Oh Gott.
Und dann war so dieser Moment, okay, sie bricht ab. Cool, dann bin ich jetzt absolut komplett alleine. Weil ja alle Menschen, die ich kannte, sind ja in Kalifornien geblieben. Und Genau. Dann ab dem Moment war ich tatsächlich alleine. Das heißt, die ersten 2 Monate war ich so mehr oder weniger immer so in Truppen unterwegs. Hat sich auch immer mal wieder, also man hat so Bubbles und hat man sich immer wieder getroffen. Mhm. Und dann ab dem 2. Monat, 2,5, war ich dann wirklich allein.
Und was passierte dann?
Oh, es ist super interessant, was mit einem selber, mit dem Mindset, mit dem Kopf passiert. Also ich habe irgendwann so eine Abwärtsspirale auch gehabt. Und dann habe ich irgendwann verstanden, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Plan mache, dass ich irgendwann mal Leute treffe, die ich kenne, wo ich mal kurz diesen ganzen Wust an Geschichten abladen kann, weil es waren auch unglaublich viele Momente, wo dadurch, dass du in dem Moment, wo du alleine bist, ist halt auch diese Chance zu sterben einfach wesentlich höher. Also durch einfach Fehlentscheidungen, weil du nicht ganz alles durchdacht hast und durch, also du hast ja so viele Herausforderungen tagtäglich. Wie kommst du über diesen riesen Fluss? Wie kommst du über diesen See? Wie kommst du jetzt über diesen Baum, der da liegt? Wie kommst du? Und dann bin ich einmal, habe ich mich auch verlaufen und dann war ich auf genau der Strecke, wo man nicht laufen sollte. Mhm. Weil das halt so schneebedeckt sind und das war wirklich ein Abhang. Und dann war das halt so, okay, also ein zweiter Schritt und ich bin weg, weil es weiß ja auch keiner, wo ich bin. Also ich glaube, dieser Moment, wenn du weißt, gut, es weiß niemand, wo ich bin, es sucht keiner auch nach mir und da also interessiert dich gerade auch keiner für dich, macht das alles noch zu einer extremeren Challenge. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das wird jetzt eigentlich eine Abwärtsspirale. Jetzt muss ich in meinen Kopf so drehen oder so denken, dass es alles wirklich gut wird, weil sonst
drehst du durch.
Stehe ich nicht mehr auf, genau. Sozusagen.
Mhm. Also dann versagt auch der Körper irgendwann.
Interessanterweise, also es hängt alles, genau, es hängt alles zusammen. Mhm. Also es ist halt auch, dass man vernünftig isst oder dass man auch so viel Mittag, weil du, also es hängt ja alles von dir ab. Mhm. Ja, dann hat man auch mal seinen Stock vergessen, dann sind die Schuhe gerissen oder die Schnürsenkel gerissen. Dann hast du, es passiert so viel.
Ach echt?
Ja. Und wenn das alles auf einmal kommt und du jedes einzelne Challenge alleine durch musst und auch keine Hilfe hast und selbst wenn du am Schluss fehlt dir irgendwie nochmal ein Abendessen oder du hast vergessen, in der letzten Wasserstation Wasser zu holen, dann kannst du deine Hände nicht oder kannst du abends nicht mehr kochen. Also das sind halt so kleine Dinge. Wenn du irgendwas vergisst, dann hast du keine Hilfe, die dir mal aushelfen kann. Hat mich sehr herausgefordert. Dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt brauche ich einen Plan. Ich muss einmal kurz hier raus. Ich brauche Menschen, die mich mal kurz knuddeln und mal kurz Essen vor die Nase stellen, dass ich auch wieder on track komme. Und dann habe ich Leute getroffen vorher, die ein Pärchen, Jennifer und Jeff, super großartige Menschen und die haben dann direkt organisiert, dass ich in Washington im nächsten Ort, da haben die mich dann abgeholt und haben mich dann zu sich nach Seattle genommen, wo ich dann, ich glaube, ein paar Tage auf jeden Fall übernachten konnte, habe dann eigenes Schlafzimmer, eigenes Badezimmer, also wirklich Luxus vom Luxus über Luxus, es war ein Traum. Und dann haben die mich betüdelt und dann haben sie gesagt, so, jetzt bringen wir dich wieder zum Trail. Und dann auch gesagt, ja, willst du denn wirklich, weil jetzt wird es eine Woche regnen. Ich dachte, ach, das schaffe ich schon. Ich habe jetzt wieder Energie, da kriege ich schon hin. Ja, es ist die Naivität, die man mitbringt, die sollte man irgendwie, ich glaube, das ist so das Einzige, warum man sowas dann macht. Weil hätte ich vorher gewusst, was da dann auf mich zukommt, das will man nicht. Aber 6 Tage Regen ist nur draußen sein müssen, ist echt eine Hardcore-Challenge.
Okay. Und warst du da alleine?
Auch alleine, ja. Genau.
Aber jetzt nochmal kurz davor, von denen hattest du die Nummer, weil auch das klingt jetzt so, okay, dann haben die mich kurz abgeholt, aber du warst ja in the middle of nowhere.
Genau, also die habe ich vorher schon mal getroffen, das waren auch Hiker, die ich auf dem Weg getroffen habe und die machen aber immer nur so kurze Distanzen vom Trail und dann habe ich ihre Nummern gehabt, ich glaube Jeff war sogar noch auf dem Trail, aber woanders und dann hat Jennifer mich dann, also ich hatte sie dann kontaktiert im nächsten Ort. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich noch 5 Tage bis zum nächsten Ort zu wandern. Und dann holst du mich da ab an der und der Tankstelle und dann haben wir das alles vorher geregelt. Also du musst ja schon Tage vorher dann schon planen, weil du kannst ja nicht mehr, also eigentlich so, wie es damals war. Man hat sich vorher halt konkret verabredet, dass man genau dann um diese Uhrzeit da und da steht und dann bitte abgeholt werden möchte. Wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann hast du halt ein Problem, weil das kriegst du erst dann mit. Mhm. Genau, aber das habe ich dann da vorher in dem nächsten Ort organisieren können.
Okay, und dann bist du aber nochmal 5 Tage gelaufen.
Genau,
weil du
dann
da hin musstest an dieses
richtig,
Ziel.
Richtig, also das Ziel des Ganzen war ganz am Schluss im 1. Oktober in Kanada anzukommen, weil meine Schwester da auf mich gewartet hat, weil sie da Urlaub gemacht hat. So, und ich war, dadurch, dass ich ja erstmal geflip-floppt heißt das in Jargon-Sprache, erstmal geflippt bin nach Oregon, habe ich dann gesagt, okay, dann laufe ich jetzt bis Mitte Washington und fahre dann wieder zurück in die Wüste, beziehungsweise da in die Berge. Und dann, bin ich dann wirklich durch den Regen gelaufen? Nee, gar nicht. Da bin ich nochmal ein paar Kilometer weiter gelaufen, dann bin ich nochmal zurück. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil du hast, dann bin ich in Oregon, da wo Katie untergekommen ist, auch ein Trail Angel. Tim, die hatten so eine kleine Hiker-WG aufgemacht, weil da sind irgendwie mehrere Leute gestrandet. Und da habe ich dann auch nochmal zwischendurch ich glaube, eine Woche nochmal Pause gemacht, danach, um dann nochmal in den Süden zu fahren, sozusagen.
Okay, und hat dich das gestresst, wenn du dir eine Woche Zeit genommen hast? Oder wusstest du genau, also ohne das geht es jetzt nicht, weil ich nicht weiterkomme? Weil es sind ja eigentlich pausenlose existenzielle Fragen, die wir uns ja im wirklichen Leben nie stellen.
Ja, ich habe da in dem Moment dann nie das Große und Ganze gesehen. Ich dachte, okay, was brauche ich jetzt gerade, damit ich funktioniere? Und jetzt muss ich das so und so organisieren, damit ich dann wieder klarkomme und wieder weiterlaufen kann. Ich habe dann in dem Moment auch nie das große Ganze gesehen, weil dadurch, also ich habe auch diesen Trail nie im Gesamten gesehen.
So.
Weil wenn du sagst, okay, ich laufe jetzt 4200 Kilometer, no way, niemals. Also, aber wenn du das runterbrichst, okay, jetzt hast du 5 Tage Zeit, wo du 100 oder 6 Tage Zeit, wo du 100 Meilen läufst. So, das ist schon wieder eine kleinere Distanz und dann brichst du das runter auf, okay, heute laufe ich meine 20 Meilen. Klar. Ist absolut machbar.
Ja.
Und dann gehst du halt so von Tag zu Tag zu Tag und dann am letzten Tag so, okay, laufe ich jetzt noch 2 Kilometer weiter, damit ich dann morgen zum Frühstück da bin, Frühstück kriege oder wie laufe ich jetzt? Und das sind halt so, wenn du es einfach mal runterbrichst, dann ist es so, wenn jeder sagt, wow, du bist so viel gelaufen. Also mir kam es halt nie so vor, weil ich habe es halt einfach runtergebrochen.
Genau, das ist ja für alle möglichen Themen dieses How do you eat an elephant?
Richtig.
So bite by bite, anders.
Richtig, genau.
Wie willst du den sonst essen?
Genau, und das ist halt auch der Punkt, wenn es mir schlecht geht, dann muss ich jetzt handeln. Es bringt halt nichts, wenn ich erst in 2 Monaten handle, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo im Berg abgestürzt sein, also es ist zu spät. Also muss ich, wenn ich jetzt nicht mehr klarkomme, kann ich vielleicht noch die nächsten Tage das so timen. Aber dann muss ich raus und dann muss ich wieder Energie tanken und dann geht's weiter und dann gucke ich, wie es weitergeht. Aber so alles Step by Step.
Also es klingt ja auch sehr, sehr, also mental ja auch krass anstrengend.
Ja, richtig.
Also gab es überhaupt so, also Momente bestimmt, aber längere Momente, wo du einfach nur so ganz in Ruhe irgendwie die Landschaft oder die Natur genossen hast oder das Wetter oder wenn die Sonne dann kommt oder irgendwas? Oder waren das wirklich, das waren nur so ganz kleine?
Das waren, also du hast, also die, ich glaube, die richtigen Highlights sind, wenn du einen Berg hochstiefelst, gar keinen Bock mehr hast, nass bist und durchgefroren und keinen Bock und dann die Sonne rauskommt. Geil. Also du kriegst extreme Hochgefühle, auch also eigentlich einmal am Tag locker, wo du also wirklich jeden Tag extreme Aussichten hast, wo du jeden Tag extreme Tiefpunkte hast, aber dann wieder extreme Hochpunkte und das passiert jeden Tag. Also deswegen kriegst du, glaube ich, diese Gefühlswelt, die du auf diesem Trail hast, kriegst du in der Natur, also in dieser Zivilisation einfach nicht wieder. Weil du hier einfach alles hast. Du hast halt nie extreme Low-Punkte, nie extreme Tiefpunkte, dass du dann diese Sonne kommt raus Momente hast. Das haben wir jetzt, glaube ich, so das erste Mal, weil wir jetzt so lange kaltes Wetter hatten und dunkel und jetzt alle strömen raus, sobald es einen Funken Sonne gibt. Das ist so, das geht schon in die Richtung. Aber das Ganze nochmal mal 10, dann hast du die Trail-Erfahrung.
Ja. An was hast du geglaubt? Oder hast du überhaupt an irgendwas geglaubt die ganze Zeit? Oder ist das eine falsche Frage?
Geglaubt an was? Also es ist so, ich glaube, also Das Ding ist, wenn du jeden Tag läufst, jeder sagt ja, ja, dann denkst du ja ganz viel.
Mhm.
Im Endeffekt denkst du die erste Stunde und danach ist es blank. Also ich glaube, in welche Richtung meinst du das?
Weiß ich nicht. Also ich würde denken, dass mich irgendwas glauben lässt oder dass ich irgendeinen Glauben habe an was auch immer. Also bei mir sind es natürlich auch so ein bisschen höhere Mächte. Mhm. Aber vielleicht ist das überhaupt nichts,
nee, also,
was für dich relevant ist.
Eigentlich so nur der Glaube in mich selbst, dass ich halt weiß, okay, ich, wenn ich mich nicht pflege, dann kann ich nicht laufen.
Mhm.
Also ich muss halt eher an mich glauben, weil ich bin halt die einzige Distanz, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Mhm.
Aber an höhere Mächte, da bin ich nicht so schamanisch unterwegs wie du.
Egal, aber da können wir vielleicht mal abbiegen. Was hat dir die Natur gegeben? Oder hast du überhaupt kommuniziert sozusagen? Kannst du auch sagen, nein, danke.
Also du lebst mit der Natur. Das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wir es hier tun. Hier steht so ein, zwei Bäume und dann sind sie halt da. Da lebt man halt, also versucht man, also die einzige Regel, die du auf dem Trail hast, ist leave no trace. Also hinterlass keine Spuren.
Mhm.
Und das heißt, keinen Müll liegen lassen und so geh durch, aber hinterlass keine Spuren, dass du halt auch gar nicht da warst. Und das bei 6.000 Leuten hat mich das sehr, sehr fasziniert, dass das auch wirklich alle umgesetzt haben.
Cool.
Weil ab dem Moment, wenn du diesen Weg läufst, das ist dein Zuhause. Das ist genauso wie wenn du dein Wohnzimmer einfach Müll auf den Boden schmeißen würdest, machst du auch nicht. So.
Aber das ist ja spannend. Also sozusagen das, was unter deinen Füßen ist, ist dein
genau.
Zuhause.
Richtig.
Okay.
Problem,
das ist höchst schamanisch.
Ja, ein Problem nur, wenn du wieder in die Zivilisation gehst, du kannst halt nicht mehr zurück, weil du kannst ja nicht mehr in die Heimat zurück oder dein Zuhause zurück, weil dieses Zuhause ist ein 4200 Kilometer langer Weg. Und das Gefühl.
Mhm.
Und dieses Gefühl kriegst du halt sehr schwierig wieder. Du musst erstmal wieder eine Woche laufen, damit du wieder so ein bisschen Hochgefühle kriegst. Weil erstmal kommen die ganzen Tiefpunkte. Deswegen, das ist halt erstmal so ein Einklang mit der Natur zu kommen. Du achtest wirklich auf jede Ameise, dass du nicht in Ameisenstraßen reintrittst, dass du halt auch, wenn du irgendwie mal einen Abhang runter musst, um nur an Wasser zu kommen, dass du da nicht alle Wurzeln abreißt. Also wirklich, du achtest da schon sehr drauf, weil du halt, also das ist halt dein Zuhause, so Punkt. Und also ich glaube auch, diese Hochgefühle kommen auf der einen Seite, weil du Tiefpunkte hast.
Mhm.
Zusätzlich hast du aber auch Bäume um dich rum. Du hast extreme Luft. Du ernährst dich eigentlich relativ gesund. Also hast zwar deine Knorrtüten mit dabei, aber sonst ernährst du dich von Wasser und dann auch wirklich von diesem Quellwasser, was du selber abgefüllt hast vom Berggipfel sozusagen. Und du bewegst dich den ganzen Tag. Also gesünder leben kannst du kaum.
Okay, also die Knorrtüten nehme ich jetzt mal raus zum Thema Gesundheit, aber das hast du alles vorbereitet.
Korrekt.
Und da gab es irgendwie genug Erfahrung, dass daran irgendwas gut und richtig ist.
Naja, du musst halt versuchen, dich zu ernähren und da so Leichtgewicht wie möglich, also ein frischer Apfel und so, den gab es dann an einem Ort.
Mhm.
Dieses Highlight, aber sonst hast du halt frische Sachen nie gehabt. Dann hast du dich halt mit Cliff Bars, also wirklich so Oat Bars, furchtbar.
So,
Knorrtüten, China-Nudeln und Haferflocken ernährt.
Okay, das heißt, du hast auch gekocht.
Genau. Ich hatte meinen Rocket Pocket dabei, meinen Brenner.
Mhm.
Hatte dann noch so eine kleine Kartusche immer mit dabei und dann gab es auch warmes Essen jeden Abend.
Okay.
Es war wirklich so, wenn du deine startest morgens um 6, 7 Uhr, fängst an zu laufen, läufst bis abends 8, 9.
Warte.
Und dann gibt's was zu essen und dann schlägst du dein Zelt auf, bevor du dich hinsetzt, weil du stehst da nicht wieder auf. Und dann rollst du dich in dein Zelt und schläfst. Bis morgens.
Wahnsinn.
Also das ist wirklich harte Arbeit. Das ist, unterschätzt man auch immer gerne. Ich hatte einmal, als ich mich danach dann beworben habe, ich dann immer in meinen, was ich dann als Job gemacht habe, habe ich da immer den Trail reingeschrieben. Und dann wurde ich immer angesprochen, naja, also das gehört da nicht rein. Also das ist ja kein Job, den ich gemacht habe.
Bitte. Ja?
Also, da haben sie noch nie einen Fernwanderweg gemacht, weil das ist harte Arbeit. Also,
das ist
toll.
Das haben die wirklich.
Ja.
Das vorgeschlagen, sollst du mal lieber rausnehmen.
Ja, richtig. Also, das gehört ja nicht zu den Berufserfahrungen, die sie ja gemacht haben. Das gehört ja zu irgendwas anderem, zu deinen Hobbys. Aber es ist ja keine Berufserfahrung. Das ist definitiv eine Erfahrung.
Oh Gott, das macht mich richtig traurig. Oh nein.
Ja. In so
okay, aber that's the way it is.
Ja.
was hat dein Körper für ein Ventil gehabt? Also der eine kriegt ja, oder die eine kriegt dann, wenn es stressig wird, eine Blasenentzündung, also ständig sozusagen. Oder der nächste kriegt eine Bronchitis und so weiter. Jeder Körper hat ja irgendwie so seine eigenen Ventile. Oder hast du durch die Bank alles Mögliche mitgenommen?
Ich glaube, körperlich, ich hatte, also das höchste der Gefühle war ganz am Anfang leichte Knieschmerzen und die Füße waren immer dick, aber ich glaube, das ist normal.
Ja.
Aber alles andere gab es nicht. Ich glaube, du hast auch, also auch von den anderen habe ich nur einmal mitgekriegt. Der eine hatte, was war das denn noch? Der hatte auch irgendwie so eine Krankheit, da würdest du in der normalen Welt, hättest du da 6 Wochen mit gelegen und der war in 2 Wochen wieder fit. Dadurch, dass du dich halt wirklich bewegst und du hast ja keinen Stress in dem Moment, du lässt ja allen Stress los, weil das ist ja ein Slow-Motion-Ding. Du hast ja jeden Tag da deine Challenge, aber du machst ja alles ganz langsam. Also dadurch, dass du ja auch kein Fahrrad fährst, rauscht nichts an dir vorbei und du hast ja auch kein Handy, was dich durchgängig mit News füttert. Also du hast ja nichts, außer dass du einen Fuß vor den anderen setzen musst. Und das den ganzen Tag. Mhm. Ich glaube, in der Zivilisation oder in dem Denken, wo wir drin sind, wir haben ja so viele Einflüsse von allen Seiten, die müssen wir die ganze Zeit verarbeiten. Und da hast du ja nur diesen einen Einfluss, dass du diesen Weg, der vorgefertigt ist, gehen musst.
Dass du geradeaus gehst.
Genau. Und du hast halt auch keine Option. Ich glaube, das ist halt auch so ein Riesenpunkt. Mhm. Der ist mir im Nachgang aufgefallen, nach diesem ganzen Tour. Ich glaube, ein paar Monate später, du hast keine Option, was das Essen angeht, weil du hast nur das, was du im Rucksack hast. Du hast keine Option, was Klamotten angeht, weil du hast das, was an, was du anhast. Das heißt, du hast es nachts manchmal das gleiche wie über Tag. Dann hast du den Weg, der wird vorgefertigt. Du läufst nicht zurück, also läufst du vorwärts. Und dieser Weg ist klar strukturiert. Das heißt, auch da hast du keine Option, links und rechts zu gehen. Und dann hast du auch nachher kein Weg, wo du Wasser holen kannst, weil es gibt nur diese einen Wasserstellen. So, Punkt. Also du kannst halt nicht falsch entscheiden, dadurch, dass es keine Entscheidung gibt.
Also du bist sozusagen eigentlich so wahnsinnig viele Probleme los.
Korrekt.
Also auf der einen Seite, ne, du hast natürlich einen anderen Fokus und da ist ja schon viel Konzentration.
Genau, auf der anderen Seite hast du dann halt auf diesem Weg, wenn der Weg geradeaus geht und da ein Baum liegt, musst du halt über diesen Baum rüber. Aber du hast keine Option, okay, laufe ich jetzt zurück und auf einen anderen Weg, den gibt's nicht.
Mhm.
Also laufe ich jetzt, muss ich jetzt nur eine Überlegung treffen, wie komme ich jetzt darüber? Fertig.
Ja, und das, was mir jetzt kommt, ist so, wie ist das, wenn wahrscheinlich dieses Gefühl immer weniger wird, bis total weggeht, was die anderen denken? Weil dem sind wir ja ohne Unterbrechung auch ausgesetzt.
Oh, das ist ein wundervolles Thema, weil du hast keinen Spiegel.
Genau.
Und dieses, du hast keinen Spiegel, du hast absolut keine Ahnung, wie du aussiehst.
Mhm.
Du fühlst nur, wie du aussiehst. Mhm. Und dieses gefühlt, weiß ich, wie ich aussehe, ist so intensiv, weil jeder ja schön ist an sich.
Mhm.
Das ist mir, also dann auch nachher bei Katie ein bisschen aufgefallen, die hat auf dem Trail gar keine Schminke getragen und nichts. Und man hat halt mal Pickel oder irgendwas. Also das ist halt normal. Aber als ich dann in der Zivilisation ein Jahr später wieder getroffen habe, hat sie mega viel Schminke drauf gehabt, wo ich dachte, warum? Du hast dich doch auch pudelwohl. Also jeder spricht doch exakt gleich, weil du kriegst es ja nur von deinem Gegenüber gespiegelt, wie du aussiehst. Ja. Und das ist ja so eine schöne Natürlichkeit. Und dann gucke ich mir immer so die Menschen um mich rum an in dieser Zivilisation und denke so, wie traurig ist das, dass die sich so fertig machen müssen, weil sie meinen, dass es gegenüber dich sonst nicht so wahrnehmen. Boah, es ist also ein wundervoller Punkt. Also es nimmt auch die Klamotten und du stinkst und jeder stinkt. Also du hast halt so viele Punkte weniger, weil du musst dich um so viele Sachen gar nicht scheren. Weil das ist, du bist halt draußen, jeder stinkt, du brauchst dich nicht waschen, also nicht oder kannst dich nicht wirklich waschen. Du hast immer die gleichen Klamotten an, das heißt, auch wenn die dreckig sind, ja, jede Klamotte ist dreckig. So. Und jeder sieht halt doof aus. Also gerade bei den Männern, bei den Frauen ist es noch, wir können halt, wenn wir uns einmal geduscht haben, sehen wir wieder recht zivilisiert aus. Mhm. Bei den Männern nicht, weil die werden immer obdachlos aussehen, weil sie immer ihren Bart wachsen lassen und die Haare bis zum Ewigkeit gewachsen sind und sie nicht mehr zum Friseur gehen. Also das ist halt so. Das sind halt die Hiker.
Okay, lustig, der Unterschied, ne?
Ja.
Und jetzt nochmal das Frauenthema, wie machst du das? Also klar machst du das. Und das ist, mit der Regel, ist das irgendwie Stress?
Interessant war, dass, ich glaube, bei so gut wie jedem ist die erste ausgeblieben, weil der Körper sich komplett umstellen musste. Und dann kamen sie nur ganz wenig, die darauf folgenden Monate. Und dann hatte ich tatsächlich immer so eine Tasse dabei. Und dann hat sich das irgendwie relativiert. Blöd nur, hatte ich meinen ersten Bären getroffen.
Das wollte ich als nächstes fragen, weil das habe ich auch in irgendeiner Doku mal gesehen, dass da eng werden kann. Oder dass die daran hoch interessiert sind, wenn jemand seine Regel hat.
Richtig. Genau, ich hatte den Bären dann nicht getroffen. Dann ist er auch uns zweimal tatsächlich sehr nah begegnet, also wirklich auf 10 Meter Entfernung. Da sind wir aber immer weitergelaufen. Wir wollten eigentlich da campen. Ich dachte, okay, wenn der Bär jetzt aus, ein bisschen blöd. Wir laufen mal weiter. Sind wir aber nur 10 Meilen, glaube ich, weitergelaufen. Also eigentlich absolut keine Distanz für einen Bär. Da liegt das ein paar Minuten hin. Und dann hatten wir so eine Senke gefunden, die war echt traumhaft schön, also wirklich idyllisch. Und dann hatte ich da halt meine Tasse geleert. Und dann haben wir auch noch Cowboy gecampt. Cowboy campen heißt, du schläfst ohne Zelt. Ja. Also legst du quasi nur dein Schlafsack hin und schläfst. So, nichts passiert, aber im Nachgang war das so, wie dumm bist du eigentlich? Du weißt, dass da eine Bär um die Ecke ist. Dann schläfst du ohne Zelt, also ohne Minimalschutz. Also Zelt ist ja auch nur im Kopfschutz, in Realität auch nicht. Und dann legst du auch noch so eine schöne Spur zu dir hin, was auch noch so schön riecht. War vielleicht nicht ganz clever, aber alles, also nichts passiert, alles gut. Und ich glaube, das ist wieder dieser Punkt, Naivität ist immer gar nicht ganz doof, die man da so mitbringt.
Aber kann schief gehen. Aber sprich, du wusstest es, dass Bären angezogen sind vom Menstruationsblut.
Nee, das wusste ich nicht. Die sind auf generell jeden Duftstoff, glaube ich, fixiert, weil die waren, also in der Nähe war, glaube ich, auch so ein Camp. Und die sind halt hinter Essen hinterher, gerade auch bei den Hikern. Und Essen ist sowieso schon strategisch clever. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass die halt auch an diesem Blut interessiert sind. Weil, also das ist ja auch extremer Duft, der da einfach ausströmt.
Ach so, okay.
Kann man das sehr gut vorstellen. Gewusst habe ich es nicht.
Okay. Und hast du irgendeine andere Situation gehabt mit Schlangen, mit irgendwas, wo du dachtest, jetzt bin ich nicht mehr so ganz safe? Oder jetzt weiß ich nicht genau, was ich machen soll?
Nie so dramatisch, dass ich so, okay, jetzt bin ich komplett aufgeschmissen. Das war, also Schlangen habe ich tatsächlich jeden Tag mal ein bis zwei getroffen, gerade in der Wüste. Und irgendwann waren mir die zu langsam, dann lagen sie immer auf meiner Strecke. Ich dachte, okay, bevor ich dich jetzt aufgeweckt habe, ich laufe einfach mal drüber. Hätte auch schief gehen können. Ich bin dann so dann Ruhe mit dir gesprochen und dann bin ich einmal einen Jump rüber gesprungen.
Also nimm mal zurück, dass irgendwas hier nicht schamanisch ist, genau.
Genau, aber ich spreche dann immer mit also Tieren oder sowas immer, das ist halt so, beruhigt mich, beruhigt die, ist alles okay und dann passt das schon.
Genau.
ja, also da hätte es auch gut schief gehen können, sind auch Klapperschlangen, also da hätte es richtig schief gehen können, weil wenn die einmal zubeißen, hast du halt auch keine Chance, aber irgendwann war mir das auch irgendwann, wenn du das fünfmal hintereinander getroffen hast, dann sieht man auch die Gefahr, glaube ich, nicht mehr. Bei einer, die hat sich leider ein bisschen erschrocken. Ich habe sie nämlich nicht gesehen. Die war zu meiner Linken im Busch versteckt und dann hat die sich, als ich dran vorbeigegangen bin, schön aufgetürmt und war so meine Höhe, mein Gesichtshöhe.
Hoppa.
Und wir haben uns beide sehr erschrocken und dann bin ich erstmal so 5 Schritte zurück, habe Platz gelassen, dass sie gehen kann und dann ist sie auf der anderen Seite wieder weggeschlängelt. Wo ich dachte, hui, jetzt geht die Pumpe. Hätte auch gut schief gehen können. Aber ja, im Endeffekt hat auch das geklappt. Aber sonst, also eigentlich ist Tieren zu begegnen immer ein schöner Moment, weil du sonst ja wirklich langweilig wanderst und Steine
keinen
siehst.
Trifft.
Und keinen triffst, genau. Deswegen ist es dann so ein Lebewesen zu treffen gar nicht, also echt schön. Und die, also dieser Knackpunkt, ja, die tun dir ja was. Warum? Also für ein Tier ist es immer so, die greifen ja an, um zu töten, weil sie müssen aufpassen, dass sie selber überleben. Also
naja, oder sie müssen ihr Nest verteidigen.
Oder
also den Nachwuchs verteidigen.
So. Genau.
Die Varianten gibt es ja.
Korrekt. Aber sie müssen ja vorher einkalkulieren, habe ich die Chance zu überleben oder nicht. Und wenn sie keine 5 Gründe finden, warum sie dich jetzt angreifen sollten, tun sie es nicht. Deswegen ist es immer so interessant, dass so viele Amerikaner von Klapperschlangen gebissen werden und sterben, wo ich mir dachte, wir sind 6.000 Leute, es ist kein einziger davon an Klapperschlangen gestorben und wir treffen sie täglich. Also super interessant.
Das stimmt. Also du bist wie lange jetzt gegangen? Du warst 5 Monate, 6 Monate?
5 Monate, 7. Mal los und ich bin den 29. oder 27. September angekommen. Mhm. Einen Tag vor dem großen Schnee, also einen Tag bevor keiner mehr durchgekommen ist.
Okay.
Das ist ganz gut.
Ja. Und wie waren so die letzten Tage, bevor du wusstest, du hast es demnächst geschafft?
Surreal. Das ist halt, also der Körper hat halt die Aufgabe gehabt, also sobald der Rucksack auf war, sind meine Beine losgelaufen. Mhm. Also das ist halt so eine Routine einfach gewesen. Das war halt normal, vor allen Dingen auch Routine, wenn du im Ort warst, hast du dir Klopapier mit eingesteckt, mhm. hast du dir die Sachen gekauft. Also du hattest deine Routine und dann bist du einfach gelaufen. Mhm. Dann zu sagen, okay, dann ist Ende. Das war so, hä? Mhm. Also da hat irgendwie, war also,
ganz schwer.
Konnte ich man total schwer sich vor. Gar nicht vorstellen. Das mhm. war so, naja, aber es ist ja mein Job. Also ich laufe mhm. ja jetzt jeden Tag. Mhm. Dann hatte ich tatsächlich am Schluss auch die schönen Regentage, wo ich dann auch wirklich gar keinen Bock mehr hatte mhm. irgendwann.
Hat es ja ein bisschen erleichtert.
Richtig, mhm. also erleichtert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, naja, aber dann verlasse ich auch mein Zuhause, wo ich mich ja so glücklich gefühlt habe. Also es auf der einen Seite erleichtert, dass man halt dann nicht mehr diese, also es nicht mehr friert und nicht mehr kalt ist und ne, diese übelste Anstrengung nicht mehr ist, aber auf der anderen Seite ist das halt auch, wo ich angekommen bin, das war so, ja, also eigentlich ist das jetzt nur ein Monument, den fasst du einmal an, machst ein Foto und dann gehst du ja weiter, weil das ist ja dein, das ist ja jetzt dein Leben, dass du einfach weitergehst. Hm. Und ganz viele, die haben dann auch gesagt, naja, ich habe dann, also wie mache ich denn weiter, weil ich habe keinen Gutthook mehr, der mir sagt, wo ich lang soll. Mhm. Also ich habe keinen mehr, der mir sagt, okay, jetzt läufst du diesen Weg, jetzt hast du keine Option mehr. Also du hast dann so viele, diese ganzen Optionen und diese ganzen News und alles prallt auf einmal wieder auf dich ein. Also das ist sehr extrem, deswegen ich habe auch, also ich hatte das unglaubliche Glück gehabt, dass ich danach nicht nach Hause gefahren bin,
ja,
sondern ich
schlau.
War in Kanada, habe dann meine Schwester auch getroffen, das heißt auch erstmal Familie um mich wieder gehabt. Mhm. So ein bisschen das Alte, aber dann halt auch Urlaub gehabt. Dann bin ich in Seattle wieder gewesen bei Freunden und habe mir Kanada angeguckt und dann bin ich nach Australien. Also ich habe die ganze Zeit immer noch was Neues dazu und Menschen getroffen und halt auch die ganzen Leute vom Trail wieder getroffen, was mich, also was unglaublich genial war, weil dann hat man die Geschichte, die man auch selber hatte, nochmal erzählen können. Oder jemand gegenüber gehabt, der das verstanden hat, was ich da erzähle. Mm. Das ist auch immer so eine Challenge.
Schön, ja.
Genau, aber es war halt nicht so, okay, jetzt ist vorbei. Oder das, also dieses Gefühl hat sich gar nicht eingestellt, weil es ist so, ja, was machst du denn jetzt?
Naja, es gibt ja so dieses Wort Zielerreichungsdepression.
Ja.
Also es klingt jetzt groß, ne?
Ich, ja, aber das ist tatsächlich, ich glaube, bei so gut wie allen, die ich danach auch mal geschrieben hatte, die sind alle in der Depression verfallen, die sind nicht mehr aufgestanden, weil sie zu Hause waren, weil sie auch einfach, genau, weil warum?
Ja.
Es gibt ja nichts Neues zu entdecken, weil das hast du ja alles entdeckt. Du hast ja so einen unglaublich wundervollen Wanderweg gelaufen, du hast ja alle Herausforderungen gemeistert, du hast so viel entdeckt und dann kommst du in so eine triste Geld, also Geld und Zivilisation, die halt eine ganz andere Struktur hat, wo du dir selbst deine Wege legen musst, wo du immer Optionen hast, wo du immer Entscheidungen treffen musst, ob du aufstehst oder nicht, ob du Kaffee machst oder Tee machst oder Matcha oder whatever. Mhm. Also das ist ja ganz was anderes. Unglaublich schwierig.
Das glaube ich, dass das wahnsinnig schwierig ist. Also, und hast du dann auch daran gezweifelt, ob das richtig ist, sozusagen das alte Leben wieder aufzunehmen?
Das Schöne ist, ich bin ja nicht zum alten Leben zurück, weil ich habe ja alles gekündigt. Und ich glaube, das ist die einzig wirklich schlaue Herangehensweise, das zu machen, weil ich bin ja, also erstmal war nur klar, okay, danach ist Kanada und dann fahre ich nach Australien. Mhm. So, das war das einzig Klare. Und was dann passiert, keine Ahnung. Und ich habe mir absolut keine Pläne gemacht, was dann überhaupt sein könnte oder welcher Job, weil ich wusste, in den Job will ich auch nicht mehr rein. Mhm. Also ich glaube, das war der einzig super Punkt, den ich halt hatte. Ich habe weiter Neues entdeckt, neue Leute entdeckt oder kennengelernt und konnte mich weiter entfalten, bis dann Corona kam. da war es dann vorbei. Weil dann war,
Okay. Wie lange war dazwischen, zwischen dem Ende deines Trails und dem Anfang von Corona? Und wo warst du da?
Bis September bin ich Ende September gelaufen. Dann,
2019.
Genau, bis 28. November war ich in Kanada. Mhm. 2019. Und im März war dann, kam dann Corona. Mhm. Und dann war, also meine Mutter, so schlau wie sie war, gesagt, das wird ein bisschen größer. Mhm. Solltest du nach Hause kommen? Ich sag, ach nee, wird schon. Also ist ja Blödsinn, sowas gibt's ja nicht. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, okay, diese Zwischenflughäfen, die großen, die haben dann irgendwann angefangen, auch zu canceln und zu schließen. Und ich dachte, oh, jetzt wird es gefährlich, weil wenn die Verbindungsflughäfen zumachen, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Mhm. Und da war ich gerade in Australien, in Cairns. Und dann haben sich auch wirklich alle um mich herum dann Gedanken gemacht, okay, fahren wir jetzt oder fahren wir nie? Yeah. Und dann war wirklich so, okay, entweder fährst du jetzt morgen oder gar nicht.
Ja.
Und dann, ich hatte genug Optionen, dass ich hätte bei Freunden bleiben können, weil du kannst ja auch nicht mehr in Hotels bleiben. Das ist, auch da war ja die Schwierigkeit. Und innerhalb Australiens wäre dann auch, glaube ich, das Reisen nicht mehr gegangen, weil die auch die Schotten dicht gemacht haben. Mhm. Von daher habe ich dann wirklich am nächsten Tag Flug genommen und dann nach Hause.
Okay, gut. Da können wir jetzt dann, das wäre die nächste Stunde.
Richtig.
deswegen, ich hätte noch 4000 andere Themen, aber wir lassen es jetzt mal dabei, dass du dann irgendwann wieder zurückgeflogen bist und wahrscheinlich.
Jetzt sind wir mal wieder eingezogen, genau.
Ja, und wahrscheinlich würdest du sagen, dass es das größte Abenteuer war, was du bisher so hattest. Aber so wie ich das vielleicht ein bisschen fühlen kann, wird das nicht das letzte gewesen sein.
Korrekt. Also ich bin jemand, der Abenteuer sucht. Und ich glaube, dieser Wanderweg war eigentlich so, also bislang mein Highlight. Aber auch die Tage oder Monate danach war wirklich Highlight, um einfach mal sich selbst zu finden, auch dieses würde ich jedem ans Herz legen, mal alleine zu fahren, weil das ist so eine Challenge, die du da auf dich nimmst und so schön. Ab dem Moment, wenn du verstanden hast, ich muss mit niemandem absprechen, wann ich aufstehe, wann ich Kaffee trinke, wo ich hingehe, was ich tue. Das ist,
kann ein großer Segen sein.
Kann ein großer Segen sein. Erst schwierig. Erschreckend, dann auch zwischendurch vielleicht einsam, aber wenn man wirklich reist und nicht in seinem Heimatdörfchen, in seiner Wohnung verkriecht, sondern rausgeht, hast du so viele Menschen, die dich alle aufnehmen. Also wenn du nicht ein ganz grantiger, furchtbarer Mensch bist, dann hast du die hundertprozentige Chance, dass du unglaublich tolle Geschichten mit dir nimmst.
Ja, toll, wundervoll. Eva, ich danke dir.
Ich danke dir.
Wundervoll. Also wir waren alle so ein bisschen jetzt dabei. Und der größere Teil am Mikro ist wahrscheinlich halt froh, dass sie zu Hause sitzen und jetzt nochmal die Kaffeemaschine anmachen können. Oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht genau.
Man kann mich tatsächlich mit aufs Sofa nehmen. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben.
Ja, das erzähl nochmal. Genau, den Titel finde ich schon so mega gut.
Der Titel ist, das Problem ist, dass wir keine Probleme haben.
Genau. Und das ist eigentlich wirklich ein Träumchen. Und da beschreibst du deine Reise nochmal wahrscheinlich auch in ein bisschen anderen Facetten.
Richtig, da kommt eigentlich so ein bisschen zusammen, was alles passiert ist, die einzelnen Tage. Ich hatte in Australien sehr viel Zeit und habe wirklich jeden Tag reflektieren können, wo ich noch genau wusste, was an jedem Tag passiert ist. Und habe alles zusammengeschrieben, habe die Vorgeschichte geschrieben, habe ein bisschen detaillierter beschrieben, wie ist es so ein Leben auf dem Trail, wie ist es drumherum, wie ist die Zivilisation oder die Strukturen, wie ist das gedacht? Das kommt alles in diesem Buch vor.
Genau. Wundervoll. Und das gibt es im Buchhandel und bei Amazon und irgendwo?
Leider nicht. Das gibt es bei mir zu kaufen. Aha. Also ihr könnt mich auf Instagram erreichen über eva_livehundinfarbe.
Ah.
Genau, sonst gibt es das nicht im Buchhandel. Ich hatte nämlich ganz oft schon verüberlegt, das zu verlegen oder verlegen zu lassen. Den Schritt habe ich noch nicht gemacht, weil ich wollte das tatsächlich auch liebend gerne einfach Menschen in die Hand drücken, die mich kennen.
Zauberhaft. Okay.
Ja.
Wundervoll. Also wir verlinken deine
Perfekt.
Deinen Kontakt und jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Ich brauche es auch ein bisschen, bis ich das einmal so verstoffwechselt habe. Das ist ja mein großer Segen, dass ich das so machen kann.
Sehr
Liebe
schön.
Eva, vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.